Aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen der Kern meiner Arbeit, geht es natürlich auch um das Vermehren von der Wertschätzung. Also einfach, wie kann ich die Lebensmittel, die ich habe, so ganzheitlich wie möglich verarbeiten? Wie lange kann ich die essen? Wie lagere ich die am besten, dass die auch wirklich optimal halten? Das ist alles Wissen, das ich versuche zu vermehren, weil das einfach sehr verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft, weil es einfach nicht notwendig war, weil mehr verschwendet wurde. Das ist eigentlich überall mal da gewesen. Und ich glaube, dass das einfach was mit einem macht, wenn man insgesamt wertschätzender mit Essen, mit anderen Lebewesen, mit allen Konsumgütern einfach umgeht und ein bisschen wertschätzender durch die Welt geht.
Das gerade war Sophia Hoffmann. Sie ist Köchin, führt ein eigenes Restaurant in Berlin und setzt sich jeden Tag gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und gegen die ausbeuterische Tierindustrie ein. Und das nicht nur, weil Fleischkonsum das Klima erhitzt, sondern ihr ist auch noch etwas anderes besonders wichtig, nämlich Mitgefühl. Was das genau für sie heißt, das erzählt sie uns heute. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Sophia Hoffmann betreibt nicht nur ein veganes Restaurant, sie klärt auch andere Menschen rund um vegane Ernährung auf. Sie hat zahlreiche Kochbücher veröffentlicht, gibt Online-Kurse und spricht auf Instagram mit ihren 40.000 Followern über Ernährungsgerechtigkeit, Lebensmittelverschwendung und andere gesellschaftliche Themen. Hallo Sophia, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich habe es ja eben schon gesagt, natürlich geht es heute viel um Essen und Ernährung. Ich wollte dich zu Beginn fragen, hast du sowas wie so ein Signature-Dish, also was du gerne kochst und was aber auch zeigt, worum es dir geht beim Kochen?
Also es ist tatsächlich wirklich schwierig, sich da auf ein Gericht festzulegen, aber wenn ich eins auswählen müsste, das sich so ein bisschen im Laufe der Jahre rauskristallisiert hat, würde ich auf jeden Fall die Brotlinge wählen. Das sind sozusagen Frikadellen, die statt aus Fleisch aus altbackenem Brot hergestellt werden und einfach super lecker schmecken und auch bei Fleischessern super gut ankommen und im Grunde von jedem zu Hause einfach nachgemacht werden können. Es gibt ja wahnsinnig viele Brotverwertungsrezepte eigentlich in allen Kulturen, die auch Brot backen. Das ist teilweise so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln wieder zu vermehren.
Ja, das klingt total lecker. Ich bekomme auch direkt Lust darauf, vor allen Dingen, weil ich auch Semmelknödel sehr gerne mag. Das ist ja so ein anderes Brotverwertungsrezept.
Das sind sozusagen gebratene Semmelknödel mit ein bisschen mehr Gewürzen. Ja.
Das klingt sehr gut. Und was spielt Essen so allgemein für eine Rolle in deinem Leben als Köchin? Wahrscheinlich eine große?
Eine große, genau. Also meine Sprache, nein, ich mag auch gerne das geschriebene Wort. Ich schreibe ja auch Bücher, aber es ist wirklich so, es ist für mich ein roter Faden, der sich eigentlich seit meiner Kindheit durch mein Leben zieht. Und ich habe ja erst relativ spät das Kochen zum Beruf gemacht, also mit über 30 und auch nicht auf dem klassischen Ausbildungsweg. Habe aber eigentlich, seit ich 17 bin, immer wieder in die Gastronomie reingeschnuppert. Und so ein bisschen war dieser Weg auf Umwegen, aber eigentlich vielleicht auch ein bisschen vorbestimmt. Und für mich ist einerseits die Tätigkeit einfach wahnsinnig erfüllend, aber auch die Tatsache, dass man damit andere Menschen glücklich machen kann und zwar sehr unmittelbar. Und in ganz vielen anderen Jobs hast du erst nach Monaten irgendein Ergebnis bei irgendeiner Arbeit, die du machst. Und beim Kochen kannst du wirklich was auf den Tisch stellen und im besten Fall schmeckt es den Menschen und du machst sie glücklich. Und das finde ich einfach super.
Ja, total. Also man sagt nicht umsonst, Liebe geht durch den Magen. Und du hast jetzt gesagt, du bist über Umwege Köchin geworden. Das heißt, das war jetzt vielleicht nicht dein Kindheitstraum, aber kannst du uns erzählen, wie es dazu kam, dass du Köchin geworden bist?
Also ich würde behaupten, es war wahrscheinlich mein Kindheitstraum. Ich habe auch als Kind schon das Restaurant gespielt und habe einfach auch das, heute sehe ich es als wahnsinniges Privileg und Glück gehabt, dass das bei uns zu Hause eben auch, also auch Lebensmittelwertschätzung eine Rolle gespielt hat und ich zum Beispiel auch gelernt habe, wie man intuitiv und kreativ kocht, also von meinen Eltern. Das hat einfach auch bei uns eine Rolle gespielt. Ich sehe es eher so, ich habe mir über die Jahre so viele Gedanken dazu gemacht und ein Faktor ist zum Beispiel, dass ich glaube ich, als ich mit der Schule fertig war oder mein Abitur gemacht habe, mir wirklich einfach die weiblichen Vorbilder gefehlt haben damals und ich gar nicht so auf die Idee gekommen bin, diesen Weg einzuschlagen und das hat einfach erst ein bisschen länger gedauert und über Umwege, weil einerseits dieser Branche natürlich auch ein sehr harter, negativer Ruf rauseilte. Und ich habe das einfach gar nicht für mich als Möglichkeit gesehen.
Was ja auch nochmal zeigt, wie wichtig es ist, dass Frauen einfach in allen Gesellschaftsbereichen eine Rolle spielen und Vorbild sind.
Absolut. Und damit fängt es an. Und umso schöner ist es für mich eigentlich heute zu sehen, dass wir, also ich betreibe seit über 2 Jahren zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Nina Petersen unser Restaurant in Kreuzberg und wir haben momentan ein reines Frauenteam. Das war nie so geplant und es ist auch überhaupt nicht so, dass wir sagen, bei uns dürfen keine Männer arbeiten, sondern das hat sich wirklich so entwickelt, dass sozusagen unsere Philosophie und unser Ruf, sage ich mal, uns so ein bisschen vorausgeeilt ist und das einfach sehr viele Frauen ermutigt hat, sich bei uns zu bewerben. Und wir bekommen einfach über 80% Bewerbungen von Frauen, was auch sehr ungewöhnlich ist in der Gastronomie. Und ich merke halt, dass das auch eine Vorbildfunktion hat, die ich mir damals gewünscht hätte. Ne? Mhm. Und das stimmt mich sehr glücklich einfach, dass ich dazu beitragen kann, dass vielleicht auch mehr Frauen dann diesen Berufsweg für sich sehen.
Und was ja auch zeigt, dass wenn die Strukturen stimmen und das Setting der Arbeit stimmt, dann wollen Frauen sehr wohl diesen Beruf gerne ausüben.
Absolut. Und wir vertreten natürlich eine andere Unternehmenskultur als so die ganz klassische in der Gastronomie. Das fängt schon damit an, wie unsere Kommunikation stattfindet. Man sieht aber auch, also ich habe erst gestern drüber nachgedacht, wir haben 4 Mütter im Team, 3 davon sind alleinerziehend. Also auch das ist möglich und auch das ist mit Gastronomie vereinbar. Das ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Man muss Veränderungen wollen, muss ein Teil davon sein und dann kann man das auch schaffen.
Und hast du auch schon immer vegan gekocht oder kam das irgendwann dazu?
Das kam erst später dazu. Also ich war als Teenager in den 1990er Jahren schon das erste Mal Vegetarierin. Damals wirklich aus einer tierethischen Motivation. Und habe dann, ich sage immer so Backlashes gehabt in meinen 20ern, wo einfach ja, sozialer Druck und irgendwie so dieses, ach, es schmeckt mir halt so gut und habe dann wieder Fleisch gegessen. Und habe dann einfach sukzessive, hat sich aber mein Umfeld auch so entwickelt, dass es dann immer mehr Leute gab, die VegetarierInnen waren. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, 2010, ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her, gab es einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Thema Rinderzucht und CO2-Ausstoß. Und das war einfach was, das wusste ich davor nicht. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, also auch diese Klimaauswirkungen von Tierhaltung. Und das hat dann so sukzessive einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, es wurde erst immer weniger Fleisch, dann wurden es immer weniger tierische Produkte. Und mittlerweile, und das glaube ich auch das Schöne, ist das für mich so unglaublich normal, rein pflanzlich zu kochen, dass ich das ja auch nicht als was Anstrengendes oder Kompliziertes wahrnehme. Also ich mache das jetzt seit 13, 14 Jahren und das ist für mich das Allernormalste, einen Kuchen ohne Eier zu backen. Und da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Und also, dass es schmecken tut, glaube ich, muss ich mittlerweile auch nicht mehr beweisen.
Nee, also dem kann ich definitiv zustimmen. Du hast ja gesagt, du hast es am Anfang auch aus einer tierethischen Haltung gemacht. Ich finde, das sieht man auch bei euch im Restaurant noch sehr schön, wenn man aufs Klo geht, hängen da die ganzen Fotos von den Hunden, die schon bei euch zu Gast waren. Und gleichzeitig habt ihr aber auch dieses tolle Schweinehimmelbild an der Wand, was halt Schweine als genauso liebenswerte Tiere einfach darstellt.
Genau, also da muss ich vielleicht auch kurz 2 Sätze dazu sagen. Das ist so eine Manifestation von Träumen. Also von einer befreundeten Künstlerin aus Wien, Marianne Flaschitz. Die hatte so eine Phase, wo sie sehr viel Schweine gemalt hat. Und ich habe dann vor Jahren gesagt, wenn ich irgendwann ein Restaurant öffne, will ich, dass Marianne mir ein Schweinebild malt. Und das ist jetzt tatsächlich passiert. Und dieses ist ein riesen Ölgemälde. Und das sieht man auch von der Straße. Und das ist natürlich auch ein Eyecatcher. Ne? Leute bleiben stehen. Und das ist natürlich ein Sinnbild dafür, dass Schweine bei uns nicht gegessen werden, sondern glücklich sind. Und das ist ja das Spannende. Ne? Also man nennt es ja Spezizismus, also diese Einteilung von Tieren in Nutztiere und Haustiere. Aber im Grunde, so rein sozial und so, sind Hunde und Schweine sicher total ähnlich. Genau, und für mich, ich habe mich halt irgendwann entschieden, dass ich diese Tiere halt nicht mehr als Lebensmittel sehen möchte. Und das, du hast es am Anfang schon angesprochen, meines Erachtens erhöht es einfach insgesamt so die Empathie. Und diese Empathie, dieses Mitgefühl zuzulassen, auch für andere Tiere, war für mich viel bereichernder, als jetzt irgendwie ein Schnitzel essen zu können. Das wiegt es einfach total auf.
und wahrscheinlich auch fast so mehr in unserem Naturell als Menschen. Also ob wir jetzt ein Schweinebaby oder ein Hundebaby sehen, die finden wir beide total süß. Und warum ist es dann mit ausgewachsenen Tieren auf einmal anders?
Genau, und ich glaube, da gibt es auch immer wieder die Geschichten und ich kenne die von mir selbst als Kind, dass Kinder eigentlich sehr empathisch sind, wenn sie klein sind. Und es gibt ja auch viele Erlebnisse bei Kindern, wenn die das erste Mal diese Verbindung herstellen und verstehen, dass das jetzt ein totes Tier ist auf ihrem Teller, dass sie das dann zum Beispiel gar nicht mehr essen wollen. Und natürlich ist es was, was uns dann aberzogen wird, ne? Diese Empathie. Wir heutzutage müssen ja die Tiere nicht mehr selber schlachten, wir müssen ja nur noch in den Supermarkt gehen. Aber gleichzeitig, also gerade jetzt wir hier in Deutschland, sind ja auch nicht darauf angewiesen, Tiere zu essen. Also ich spreche für niemanden, der jetzt irgendwie da sein Überleben sichern muss, der in einem ganz anderen Umfeld lebt. Aber wir haben ja wirklich die Wahlmöglichkeit und deshalb finde ich, sich immer darauf zu berufen, dass das halt natürlich ist und dass das schon immer so war. Also wir entwickeln uns ja auch in anderen Dingen weiter. Und ich finde, auch in Zeiten von einer Klimakrise kann man da auch mal sich ein bisschen weiterentwickeln.
Ja, und das kann ja auch manchmal eine Chance sein, wenn dann die Kinder ihren Eltern sagen, oh, ich möchte das jetzt nicht mehr, weil das Tier mir leid tut. Also ich weiß, meine Großeltern haben damals auch ihre Hasen abgeschafft, weil meine Tante und meine Mutter das nicht mehr essen wollten, weil die Häschen so süß waren, als sie noch im Käfig saßen.
Ja, genau. Da isst man halt mal ein paar mehr Hülsenfrüchte, ist auch Protein drin.
Und du hast ja gesagt, du hast auch schon gerne Fleisch gegessen vom Geschmack. Früher, wie findest du denn diese Ersatzprodukte, veganen Würstchen und was es alles heutzutage gibt? Ich meine, du hast ja selbst Brotfrikadellen gerade als Signature-Dish ins Spiel gebracht.
Also ich finde es fast schon ein bisschen belustigend, dass das immer so wahnsinnig emotionale Debatten hervorruft, ja, weil ich mir irgendwie denke, also eine Wurst ist ja auch nichts Natürliches. Ein Schwein wird ja auch nicht als Wurst geboren und ist einfach eine sehr praktische Form, um irgendwas auf den Grill zu legen. Also in dem Sinne, wenn Leute sich darüber aufregen, die selber Fleisch essen. Ich finde, diese Produkte haben absolut ihre Berechtigung. Ich finde es extrem beeindruckend, was dieser Markt alles hervorgebracht hat in den letzten 10, 15 Jahren, weil ich habe diese Entwicklung total mitbekommen und ich bin natürlich immer neugierig und schaue mir alles an, was es gibt. Die Alternativen nenne ich es mal. Und für mich ist es was, ich brauche das jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Also ich koche lieber mit Gewürzen, mit Geschmäckern, mit Umami, mit Konsistenzen, ne? Aber gleichzeitig finde ich das jetzt auch nicht alles schlecht. Es gibt wahnsinnige Unterschiede, was jetzt so die Inhaltsstoffe, was die Produktion anbelangt. Da gibt Sachen, die sind wesentlich naturbelassener und Sachen, die sind wesentlich künstlicher. Aber das ist ja was, das hat man ja auf dem konventionellen Lebensmittelmarkt auch. Also so ein aufgeschäumter Frischkäse hat jetzt auch nicht mehr so viel mit einem Naturprodukt zu tun. Und das finde ich dann immer so ein bisschen komisch, wenn dann Leute, die Fleisch oder Tiere essen, sich wahnsinnig drüber aufregen. Und ich denke, naja, schau mal auf die Zutatenliste bei den Lebensmitteln, die du im Kühlschrank hast. Also, und ganz oft, ich sehe das bei meinem eigenen Mann, der hängt noch viel mehr so an so einem Burger-Patty, also der isst auch kein Fleisch mehr mittlerweile. Für den ist das halt eine total gute Alternative, sich sowas ab und zu holen. Und ganz ehrlich, fürs Klima ist es am Ende des Tages immer besser.
Ja, und sogar für die Gesundheit. Ich habe tatsächlich heute Morgen gerade einen Artikel gelesen, wo die verglichen haben sozusagen hochverarbeitete fleischliche und pflanzliche Lebensmittel. Und obwohl die pflanzlichen auch hochverarbeitet sind, sind sie trotzdem noch besser für die Gesundheit als Fleisch.
Das ist absolut spannend. Und ich finde, wenn man mal ganz, ganz stark diese emotionalen Befindlichkeiten, nenne ich es jetzt mal, außer Acht lässt, weil der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, ne? Und wir sind irgendwie mit unserem Schnitzel und unserer Wurst gerade in Deutschland aufgewachsen. Wenn man auf dieses Klimathema geht, und wir hatten es vorhin gerade, weil ich gesagt habe, mal ein paar mehr Hülsenfrüchte essen. Also wir benutzen auf der Erde einfach wahnsinnig viel Grundnahrungsmittel, die diesen Umweg übers Tier machen, mit dem wir quasi Tiere ernähren, um sie dann zu schlachten. Und eigentlich können wir uns diesen Umweg gar nicht mehr leisten, weil wir da einfach an planetare Grenzen stoßen. Also das muss man ganz pragmatisch auch mal sehen.
Ja, und das geht nicht nur ums Klima, sondern es geht um den Wasserverbrauch, um den Flächenverbrauch und natürlich auch um den Emissionsausstoß. Und da hattest du ja diese Studie angesprochen, die du gesehen hattest über den CO2-Ausstoß von Rindern. Was hat das mit dir gemacht, als du diese Erkenntnis hattest, wie schädlich Fleisch oder Tierprodukte sind?
Also ich glaube, was mich damals total nachhaltig beeindruckt hat, war so eine Zwischenüberschrift aus diesem Artikel, die einfach besagte, Tiere essen ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, das ist für mich einfach so ein Schlüsselsatz. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn dein Überleben davon abhängt, ne, und du irgendwo bist, wo es keine Alternativen gibt, vielleicht würde ich dann auch ein anderes Lebewesen essen. Aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Und einhergehend damit gar nicht mal nur das Thema tierische Produkte, sondern einfach auch, und das ist ja auch ein anderes großes Thema in meiner Arbeit, in meinen Büchern, aber auch in unserem Restaurant, das Thema Verschwendung von Lebensmitteln. Also diese Ressourcenverschwendung, Anbauflächen, Wasser. Und bei Gemüseanbau zum Beispiel sind es 30%, die auf dem Feld verbleiben, weil sie gar nicht erst in den Handel kommen. Und das ist ja eine unfassbare Verschwendung, die auch viele Leute satt machen würde, tatsächlich.
Ja, die viele Leute satt machen würde und wo aber ja viele Ressourcen reingegangen sind, die wir sonst für was anderes benutzen könnten oder schonen könnten.
Absolut. Und ich finde, natürlich braucht es für diese ganzen Dinge politische Lösungen, politische Ansätze und auch positive Motivationen. Aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen der Kern meiner Arbeit, geht es natürlich auch um das Vermehren von der Wertschätzung, von der ich vorhin gesprochen habe. Also einfach, wie kann ich die Lebensmittel, die ich habe, so ganzheitlich wie möglich verarbeiten? Wie lange kann ich die essen? Wie lagere ich die am besten, dass die auch wirklich optimal halten? Und das ist alles Wissen, dass ich versuche zu vermehren, weil das einfach sehr verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft, weil es einfach nicht notwendig war, weil mehr verschwendet wurde. Das ist eigentlich überall mal da gewesen. Und ich glaube, dass das einfach was mit einem macht, wenn man insgesamt wertschätzender mit Essen, mit anderen Lebewesen, mit allen Konsumgütern einfach umgeht und ein bisschen wertschätzender durch die Welt geht.
Ja, und ich glaube, alle, die mal miterlebt haben, wie lange es dauert, bis so eine Tomate herangewachsen ist oder eine Beere herangereift ist und wie viel da auch an Zeit und Wasser und anderen Ressourcen reingeht, da entwickelt man eine ganz andere Wertschätzung dann auch, als wenn man es nur vom Supermarktregal nimmt.
Absolut. Oder wenn man mal ein Brot selber gebacken hat, ne? Vielleicht so während der Pandemie oder so, einfach mal zu sehen, was da für eine Arbeit reingeht. Und genau, ich glaube, wir sind da einfach sehr entfremdet davon. Und egal, ob es jetzt Kinder in der Schule sind oder vielleicht was man mal auf einer anderen Ebene irgendwie sehen kann, ich glaube, wir alle müssen wieder mehr in Verbindung kommen mit dem, wo unser Essen herkommt.
Und da spielt ja, finde ich, auch noch eine andere Dimension eine wichtige Rolle, nämlich soziale Gerechtigkeit, weil in der Lebensmittelbranche werden ja auch Saisonarbeiterinnen, vor allen Dingen aus dem Ausland, ausgebeutet und auf der anderen Seite machen dann einige wenige sehr viel Profit mit in der Lebensmittelindustrie. Was muss sich da deiner Meinung nach ändern?
Das ist eigentlich irre, also ich sage auch immer gerne, ne, auch in der Fleischindustrie, es geht ja nicht nur darum, dass Tiere leiden, sondern es werden ja auch Menschen ausgebeutet, ganz massiv, weil das ja wirklich die Jobs sind, die sonst auch keiner machen will. Deshalb sind das oft marginalisierte Menschen oder Menschen mit Fluchthintergrund. Und ja, wir brauchen da einerseits mehr Regularien. Das fängt ja schon bei den Lieferketten an, ne? Wo kommen Lebensmittel her, wo werden sie, in welchen Ländern, unter welchen Bedingungen hergestellt und wer trägt auch die Verantwortung dafür. Das bezieht sich dann mehr auf Produkte wie, ich sag mal so, die drei großen sind immer Schokolade, Bananen, Kaffee. Das ist was wir fast alle täglich konsumieren und was für uns so total selbstverständlich geworden ist, was eigentlich mal Luxusprodukte waren und wir erwarten, dass das wahnsinnig billig ist. Und gleichzeitig, was du gerade sagtest, also dass einzelne Menschen so unfassbar viel Reichtum anhäufen durch den Vertrieb von Lebensmitteln. Und viele Menschen wissen nicht, dass zum Beispiel Dieter Schwarz ist der mit Abstand reichste Deutsche, also der ist vielfach Milliardär. Und wenn ich dann sehe, dass solche Discounter und solche Supermärkte immer mit diesem billig-billig werben und gleichzeitig aufgebaut sind auf einem ausbeuterischen System, dann sehe ich ja eigentlich schon den Fehler im System. Also es geht nicht darum, dass Lebensmittel permanent künstlich billig gehalten werden, sondern das Sozialsystem muss sich ändern und Menschen müssen genug verdienen, um sich wertige Lebensmittel zu leisten. Ja.
Und das spielt ja auch eine total wichtige Rolle in der Nachhaltigkeitsdebatte. Also gerade ökologische, gute Lebensmittel werden ja auch oft als teuer wahrgenommen, denn das muss man sich leisten können. Aber es geht ja nicht darum, dass Lebensmittel billiger werden müssen, sondern dass sozusagen wir einen fairen Preis für Lebensmittel bezahlen und sich das aber alle leisten können müssen.
Absolut. Und natürlich gibt es auch politische Ansätze, wie zum Beispiel die Senkung gewisser Steuersätze für bestimmte Lebensmittel, die zum Beispiel klimafreundlicher sind oder eine Anhebung von Steuersätzen für Lebensmittel, die klimafeindlicher sind. Also man kann da wahnsinnig viel regulieren auch und machen und es steckt halt ein wahnsinnig starker Lobbyismus dahinter und deshalb ist das ein sehr steiniger Weg, sage ich mal. Aber das ist natürlich auch was uns in unserem Restaurant beschäftigt, ne? Wir wollen einerseits so inklusiv wie möglich sein und bieten auch deshalb, wir sind in Kreuzberg, wir sind einfach in einem Bezirk, der auch sehr unterschiedliche Einkommensschichten hat und machen einerseits einen Mittagstisch, wo es uns immer wichtig ist, dass du zum Beispiel auch ein Gericht für unter 10 Euro bekommst, was dich satt macht. Aber natürlich gehen wir auch hin bis zu diesem 5-Gänge-Menü, was mehr kostet, was einfach auch mit viel mehr Aufwand verbunden ist, dass sich vielleicht manche Leute nicht leisten können. Und trotzdem ist es uns auch wichtig, dass uns die Wertschätzung entgegengebracht wird, die unsere Arbeit und die guten Lebensmittel, die wir verwenden, rechtfertigt. Also es ist auch eine Gratwanderung. Und es ist tatsächlich einfach so, das, was wir mit einem sehr starken oder strengen Wertekatalog, wir sind ja auch ein Bio-Restaurant, wir sind biozertifiziert, das, was wir machen, wir arbeiten eigentlich gegen das bestehende System. Und gerade als Gastronomie fallen wir auch durch viele Raster. Es gibt ja zum Beispiel diverse Förderungen für nachhaltige Startups oder auch klimafreundliche Unternehmen. Gastronomie zählt da einfach nie dazu. Das ist wirklich frustrierend und wir zahlen eigentlich immer drauf und sind gleichzeitig irgendwie so eine Art Leuchtturmprojekt, machen da eigentlich auch Pionierarbeit und müssen noch diese ganzen politischen Fehllagen austarieren. Also das ist auch wirklich was mich wütend macht.
Ja, und was ja auch an sich dann schon eigentlich eine Aufopferung ist, ne? Also ihr gebt da ja schon ganz viel von euch rein, um irgendwie eure Überzeugungen umzusetzen. Und das sieht man nach außen, glaube ich, dann auch nicht immer.
Ja.
Also. Ja. Ihr seid ja ein veganes Low-Waste-Restaurant, bio-zertifiziert. Was steht bei euch so auf der Speisekarte? Kannst du uns da nochmal so 3-4 Beispiele nennen?
Total gerne. Also wir haben momentan 3 verschiedene Konzeptbeine sozusagen. Wir haben einen Mittagstisch von Mittwoch bis Freitag. Also zum Beispiel diese Woche gibt es einen Paprika, Pastinaken, Kichererbsen-Eintopf mit Salzzitronen, die wir natürlich auch selber machen. Das gibt es dann als Hauptgericht mit Bulgur und einem Kräutersalat. Das ist aber, also ich glaube, so die ganze Küche bei uns ist so eine Mischung aus deutschen Einflüssen, alpenländischen, mediterranen Einflüssen. Da bin ich so mit aufgewachsen. Aber natürlich auch alles, was so in Berlin und was auch von unseren MitarbeiterInnen so mit reinkommt. Und wir machen auch Limonaden selber, zum Beispiel eine Gurkenlimonade oder eine Rote-Bete-Limonade, Gemüselimonaden. Und dann haben wir an 3 Tagen die Woche haben wir ein 3-Gang-Menü, das man aber auch à la carte bestellen kann. Da gibt's zum Beispiel im Moment Spinatknödel mit einer Tomaten-Orangensoße und Salbeibutter und einem Parmesan, den wir aus Cashews herstellen. Oder Tempi-Buletten mit Kartoffelstampf und Schmorzwiebeln. Und dann gibt's eben am Samstag unser 5-Gang-Menü. Das ist das Aufwendigste, was man wählen kann. Und da haben wir im Moment ein bayerisches Menü. Ich bin in Bayern aufgewachsen, deshalb ist das so ein bisschen meine Kindheitsküche. Und da bekommt man dann sozusagen die pflanzliche Variante von einer Grießnockerlsuppe, Spätzle, die wir selber machen, einem Pilzgulasch und Rohrnudeln mit Vanillesoße. Also ich glaube, spätestens an der Stelle ist klar, dass man auf jeden Fall was zu essen bekommt bei uns. Auch wenn es vegan ist und es ist sehr lecker.
Und es ist ja, hatte ich auch eben schon angesprochen, ein Low-Waste-Restaurant. Mhm. Kannst du da auch nochmal sagen, was macht ihr anders als andere Restaurants?
Genau, also das sind verschiedene Aspekte. Das fängt bei uns schon beim Einkauf an. Einer unserer Hauptlieferanten ist Querfeld. Das ist ein Unternehmen, das die sogenannten Culinary Misfits vertreibt. Das heißt, es sind genau diese 30%, die nicht in den Handel gehen, von denen wir vorher gesprochen haben. Also die krumme Gurke, die herzförmige Kartoffel. Das sind dann teilweise Zitrusfrüchte mit Schalenfehlern. Und manchmal muss man erst so richtig gucken, was eigentlich der Fehler ist. Also es kann dann auch ein Lauch sein, der 4 Zentimeter zu lang ist, um in eine Kiste zu passen. Ne? Also diese Idee, dass man in Natur so normen kann, ist ja auch verrückt. Alles in Bioqualität. Und das bezieht sich wirklich auf 80% des Gemüses, das wir verwerten. Und alleine damit, sagen wir immer, retten wir quasi schon im Einkaufslebensmittel und unsere Gäste machen in dem Moment, wo sie aufessen, mit. Und dann ist es natürlich, wir haben auch noch so ein paar andere Kooperationen, zum Beispiel mit Bio-Company, da bekommen wir Brot vom Vortag, das wir auch verarbeiten. Und natürlich auch dadurch, dass wir zum Beispiel mit diesem 5-Gang-Menü verkaufen wir Tickets im Vorfeld, da haben wir eine sehr gute Planungssicherheit, weil wir einfach wissen, wie viele Gäste kommen. Also wir versuchen einfach auch sehr gut zu kalkulieren. Und dadurch bleiben bei uns auch einfach kaum Reste. Das ist auch schon mal anders als in anderen Gastronomien. Und wir machen natürlich auch viel haltbar. Das heißt, wir fermentieren Dinge, wir trocknen Dinge, wir wecken Dinge ein. Also selbst wenn was übrig bleibt, gibt es eigentlich immer noch eine Möglichkeit, irgendwas draus zu machen.
Und wenn eine Limonade draus wird.
Genau, zum Beispiel eine Gurkenlimonade. Und natürlich der noch kreativere Part ist auch dann noch in der Küche, dass dann auch noch spezielle neue Dinge entstehen durch diesen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir haben ein Lauchöl, das wir aus den grünen Enden vom Lauch machen. Wir haben Gewürz, das wir aus Zwiebelschalen machen. Und das sind dann natürlich noch so die spannenden Extras, die das dann auch kulinarisch noch interessanter machen.
Und ich finde es toll, die Kooperation mit Querfeld und Bio Company, aber eigentlich ist es ja auch fast traurig, dass ihr sowas sozusagen, ne, außerhalb des Systems mit sehr viel Engagement verfolgen müsst. Was müsste sich da von aus deiner Sicht politisch, gesellschaftlich ändern, damit gerade, ne, diese Lebensmittelverschwendung beendet wird?
Ich glaube, was ich mir einfach wahnsinnig wünschen würde, wäre eine positive Unterstützung im Sinne von zum Beispiel eine Steuererleichterung dafür, dass wir so klimafreundlich arbeiten, ja. Und eigentlich dazu beitragen, eine klimagerechte Zukunft mitzugestalten. Da gibt es sicherlich viele Ansätze, also einfach, die uns auch die eigene Wirtschaftlichkeit erleichtern würden oder einfach mehr Fördermöglichkeiten. Also wir sind zum Beispiel ein Bio-Restaurant. Es gibt jetzt, glaube ich, erste Förderprogramme, um Zertifizierung auch gefördert zu bekommen in der Gastronomie. Aber im Prinzip ist das was, wo wir noch drauf zahlen, weil wir einfach sagen, wir finden das halt gut, aber das kostet für uns erstmal extra und ist mehr Aufwand.
Ja, es ist interessant, vor zwei Folgen hatten wir Sebastian Scheels hier zu Gast, der baut Lebensmittelmärkte und der baut die tatsächlich nachhaltig und das ist billiger als konventionelle Lebensmittelmärkte und dann funktioniert es, aber es funktioniert natürlich nicht, wenn ihr oben drauf zahlt.
Genau, also es ist ein spannender Punkt. Ich habe ja in der Vergangenheit auch schon häufiger Consulting gemacht, auch bei größeren Unternehmen, also auch bei Hotelketten, bei großen Catering-Unternehmen. Und ich glaube, bei vielen ist diese Idee des Wandels schon angekommen im Unternehmen. Also es wird zum Beispiel mehr darauf geachtet, dass nicht mehr so viel überproduziert wird oder dass Sachen besser verwertet werden oder saisonaler, regionaler bezogen wird. Aber der Knackpunkt, was ich dann immer wieder höre, und das ist tatsächlich vielleicht auch die Frage nach dem größeren Wandel, ist dann zum Beispiel so, der Kunde will das so. Also Kantinen. Der Kunde möchte, dass bis zum Ende alles verfügbar ist, alle drei Gerichte. Und da muss ich dann ab einem gewissen Punkt auch sagen, okay, vielleicht ist dann der nächste Schritt, wenn ihr alles andere schon versucht zu optimieren, in dieses unangenehme Gespräch zu gehen und auch zu sagen, vielleicht ist das nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht müssen wir genau über diesen Punkt reden. Weil wenn ihr schon versucht, in allen anderen Punkten euch zu optimieren, was du gerade gesagt hast, womit man nämlich auch Geld sparen kann, das ist ja auch mal ein wichtiger Faktor. Und ich glaube fest daran, also das ist auch, glaube ich, so ein Dienstleistungs- oder Gastronomie-Thema, das man sowohl auf Supermärkte als auch auf Gastronomien übertragen kann, dass es immer heißt, der Kunde, der Gast möchte das so, bliblablub. Und gleichzeitig stelle ich halt fest, wenn man mit Leuten redet und sagt, hey, sorry, heute ist jetzt Gericht XY schon aus, gibt's morgen wieder, verstehen Menschen das auch. Man muss es halt vielleicht auch einfach sich mal trauen.
Ja.
Und den KonsumentInnen auch zutrauen.
Ja. Ja. Ist ja auch so eine Frage vom Menschenbild, ne? Also wie sehen wir die Menschen, die zu dir zu Gast kommen oder in unserer Gesellschaft? Also sind das wirklich so fordernde Personen, denen man alles immer vor die Füße tragen muss?
Die gibt's vereinzelt, genau. Die wird's immer geben. Aber die Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen, sind offen, haben Lust, auch mehr zu erfahren über unser Konzept und haben auch ein Verständnis für, ja, zum Beispiel eine Verknappung oder so.
Und würdest du sagen, trotz der ganzen Schwierigkeiten, Herausforderungen, die dein Ansatz bedeutet, ist das Hapa, das Restaurant, trotzdem so eine Art politisches Statement oder vielleicht auch so eine kleine Utopie?
Absolut, absolut. Also für mich ist es mein absoluter Happy Place, um das mal so zu benennen. Also sowohl was die Arbeit im Team angeht und auch zu zeigen, wie eben auch so eine flachere Hierarchie und eine andere Kommunikationskultur in der Gastronomie funktionieren kann und vor allem auch zu sehen, was wir für tolle Menschen haben, die zu uns zu Besuch kommen. Wir hatten auch letztes Jahr, und das finde ich auch mal wichtig, da offen zu sprechen, denn wir haben keine Investoren, wir haben einen Kredit aufgenommen und das ist natürlich auch wesentlich schwieriger, sowas in die permanent stabile Wirtschaftlichkeit zu bringen. Wir hatten einen finanziellen Engpass und haben dann so ein bisschen über Social Media uns entschieden, das auch nach außen zu tragen. Wollten eigentlich nur ein paar Dinner-Tickets mehr verkaufen und ein paar Gutscheine. Und dann haben viele Menschen gesagt, wir würden euch gerne einfach grundsätzlich ohne Gegenleistung unterstützen. Und das als Restaurant ist eher ungewöhnlich, zeigt aber auch, was für eine Gemeinschaft wir irgendwie schon aufgebaut haben und wie vielen Menschen es wichtig ist, dass solche Orte existieren. und wurden dann quasi dazu gedrängt, Spenden zu sammeln und haben das gemacht. Und das hat uns wirklich sehr geholfen und gleichzeitig einfach auch motiviert, dass wir trotz dieser ganzen Herausforderungen auf einem richtigen Weg sind. Und ich glaube, sonst würden wir es auch gar nicht mehr machen, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass wir uns da grundsätzlich in die richtige Richtung bewegen. Und wir haben auch ein wirtschaftliches Wachstum. Es ist nur einfach trotzdem herausfordernd, ja.
Naja, und gerade du hast es ja sehr eindrücklich erklärt, ihr arbeitet ja gegen ein System, was euch benachteiligt, und dann, wenn man das Menschen erklärt und die das verstehen, sind die, glaube ich, auch sehr bereit und von der Sache überzeugt sind, euch da auch finanziell zu unterstützen.
Genau, also Gastronomie, so dass sie schnell zum Erfolg führt aktuell, nach dem aktuellen Wirtschaftssystem, muss eigentlich in gewisser Weise ausbeuterisch funktionieren. Das heißt, sowohl was das Personal anbelangt, bei uns gibt's halt bezahlte Überstunden, bei uns gibt's mehr als den Mindestlohn, ne, und diese ganzen Sachen. Und du musst eigentlich möglichst günstige Lebensmittel dann auch noch verwenden, die auch auf Ausbeutung beruhen. Und das sind so diese Faktoren. Und dann natürlich noch an allen Ecken und Kanten sparen, die so gehen. Das machen wir auch nicht, weil wir zum Beispiel Ökostrom beziehen. Wir sind bei einem nachhaltigen Webhost. Wir sind bei einer sozialen Reinigungsfirma. Diese ganzen Mini-Posten, wo wir einfach ein klitzekleines bisschen mehr zahlen, die mindern unsere Gewinnmarge dann.
Ja, und das muss halt gesellschaftlich, politisch aber gewertschätzt werden, wenn das ist, wo wir hinwollen als
Gesellschaft.
Absolut,
ne? Absolut.
Ja, aber daraus lassen sich ja konkrete Forderungen auch ableiten, die für Dinge, die sich politisch wandeln müssen.
Ja.
Und du hattest ja eben gesagt, es kommen, die meisten Leute, die zu euch kommen, sind absolut Fans und überzeugt auch von eurem Konzept.
Ja.
Und mittlerweile fleischfreie, tierproduktfreie Ernährung ist kein Nischenthema mehr, es ist irgendwie angekommen.
Vor allem nicht in Berlin.
Ja, das sowieso, aber ich habe auch das Gefühl, an Orten, wo das vorher vielleicht eher ungewöhnlich war, kommt es langsam an.
Ja.
Aber trotzdem, ich lebe auch vegan und natürlich begegnen mir auch trotzdem immer wieder Vorurteile, die halten sich irgendwie sehr hartnäckig.
Mhm.
Wie gehst du um mit skeptischen Menschen? Hast du da einen Trick?
Also ich mache das ja jetzt schon sehr, sehr lange. Und ich habe ja auch 4 Kochbücher veröffentlicht und natürlich im Rahmen dessen auch viel Pressearbeit gemacht, viele Interviews gegeben. Und ich muss sagen, es hat sich schon sehr viel geändert. Also ich muss, glaube ich, eben nicht mehr grundsätzlich erklären, dass das schmeckt, bis auf seltene Ausnahmen. Und ehrlich gesagt bin ich da auch mittlerweile so ein bisschen drüber hinweg, weil ich einfach denke, also wer das immer noch nicht verstanden hat, da spricht mein Erfolg auch irgendwie für mich. Aber klar, also über den Teller funktioniert das natürlich immer gut. Aber ich konzentriere mich, glaube ich, lieber auf die Menschen, die offen dafür sind. Und wie gesagt, das müssen ja gar nicht die sein, die jetzt jeden Tag vegan essen, sondern das sind die, die das dann bei uns im Restaurant machen oder die es vielleicht dann auch mal schaffen, ihr Unternehmen, ihre Firma zu übersehen, bei uns eine Weihnachtsfeier zu machen. Ne? Das sind so diese kleinen Schritte, aber ich habe keine Lust mehr, diese Basic-Diskussionen zu führen. Da gibt es genügend Fakten, da gibt es genügend Informationsquellen.
Ich war auch bei der Buchvorstellung von dem Buch Unlearn CO2 oder CO2, wo du ja auch einen Beitrag geschrieben hast. Und da hast du damals erzählt, dass tatsächlich mit deinem Beitrag, den hat auch dein Vater gelesen und den hast du damit zum Nachdenken gebracht.
Ja und nein. Ich habe das damals erzählt, weil, genau, mein Vater hat dieses Kapitel, dieses Essay gelesen und war dann danach so, hat dann wirklich so gesagt, naja, eigentlich gibt es nicht mehr viele Argumente, Tiere zu essen. Man muss dazu sagen, mein Vater ist 84, also das war für mich immer so ein bisschen das Argument, man kann in jedem Alter noch eine Erkenntnis haben oder seine Gewohnheiten anpassen. Aber das schwankt so ein bisschen bei meinem Vater. Also ich merke schon, dass er halt auch sehr stark in seinen Gewohnheiten natürlich verankert ist. Und ich glaube, meinen Vater werde ich nicht dazu kriegen, jetzt immer nur noch Hafermilch zu trinken. Aber es sind so die kleinen Schritte, weißt du? Alleine, dass er sich Gedanken drüber macht. Also meine Eltern essen viel weniger tierische Produkte als früher. Und das ist vielleicht auch, das möchte ich gleich nutzen, diesen Moment, und aufgreifen, weil man den auch total gut auf ganz viele andere Themen übertragen kann, die wir gerade so gesellschaftlich erleben. Ich glaube, wir unterschätzen alle diesen Einfluss, den wir so in unserem eigenen sozialen Umfeld haben. Egal, ob es ums Thema Rechtsextremismus oder ums Thema Klimakrise geht. Klar gibt es da manchmal vielleicht auch unangenehme Gespräche oder Familie oder Freundinnen, ja, wo man nicht irgendwie sofort jemanden überzeugen kann. Aber das ist ein Einflusskreis, den wir alle haben und den wir auch nutzen sollten.
Das passt total super. Wir sprechen hier im Podcast oft vom Handabdruck. Also statt, dass wir uns auf unseren schädlichen Fußabdruck konzentrieren, was wir sozusagen für eine Spur der Verwüstung hinterlassen und wie wir die minimieren könnten, dass wir uns lieber darauf fokussieren, was können wir bewegen? Können wir andere inspirieren, zum Umdenken bringen, irgendwie Veränderungen anstoßen im Größeren? Und würdest du sagen, insgesamt hilft dir deine Arbeit und dein Engagement, der Zukunft positiv entgegenzublicken? Oder ist das tagesformabhängig?
Auf jeden Fall tagesformabhängig, aber also es ist für mich die einzige Option. Die einzige Option, ich bin so stark damit aufgewachsen, irgendwie eine politische Grundmeinung zu haben oder auch mit Formen von Protest. Meine Mutter hat mich als Kind schon auf irgendwelche Anti-Atomkraft-Demos geschleppt und auf irgendwelche Lichterketten. Und also für mich gibt es die Option der Resignation gibt's irgendwie gar nicht. Und ich glaube, ich brauche diese positive Affirmation, um weiterzumachen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich eben auf all die kleinen Dinge in seinem Umfeld konzentriert, gerade in Zeiten, wo Menschen einfach versuchen, immer mehr Hass zu säen, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die Liebe säen und die Mitmenschlichkeit säen. Und ob das jetzt jemand ist, der sich für eine Geflüchtetenorganisation einsetzt oder für Lebensmittelgerechtigkeit, das sind alles ganz viele kleine Puzzleteile. Und vor 10 Jahren war ich an so einem Scheideweg, hatte ich ein Management und da wurde mir geraten, gar nicht politisch zu sein und mich wirklich einfach auf den Food-Content zu konzentrieren. Und da wurden mir mords irgendwelche Karrierechancen versprochen. Und ich habe damals einfach entschieden, nicht nur mich von diesem Management zu trennen, sondern auch zu sagen, ich gehe nicht diesen einfachen Weg. Und sicherlich denke ich manchmal, klar, hätte mich wahrscheinlich reicher gemacht, rein finanziell und vielleicht zu einer größeren Reichweite verschafft. Aber ich kann das nicht. Und das, was ich dann auch wiederum zurückbekomme von Leuten dafür, dass ich halt Dinge benenne oder mich für Themen einsetze, das ist ja auch ein Antrieb. Und das klingt jetzt super kitschig, aber das ist auch ein Reichtum und eine Motivation.
Und ich finde, das ist auch sehr schön deutlich geworden jetzt in dem Gespräch. Du machst es ja nicht, was du machst, um reich zu werden, sondern klar, du machst es auch, um davon leben zu können. Aber du machst es wegen der Sache.
Ja, und das ist was. Also weißt du, ich will nachts ruhig schlafen können, weil ich weiß, dass ich nicht irgendwas Böses mache, was irgendwen ausbeutet. Und gleichzeitig will ich was machen, was Menschen was Positives schenkt. Und das fängt bei meinen Mitarbeitenden an und bei den Leuten, die zu uns kommen. Und im Idealfall noch irgendwie vielleicht Leute, die ich damit noch irgendwie motivieren kann, was Ähnliches zu machen. Und das ist so viel mehr wert als irgendein Kontostand.
Das gibt dir wahrscheinlich dann auch ein sehr gutes Gefühl, einfach das zu sehen, ne? Wie du bei anderen Menschen was bewegst, was Gutes tust.
Absolut. Wenn es diese Liebe und dieses Feedback nicht gäbe, würde ich das wahrscheinlich gar nicht so lange machen können. Und auch, da muss ich nochmal meinen 84-jährigen Vater erwähnen, weil mit dem muss ich oft so Debatten führen wie, also mein Vater, der ist selber nicht im Internet so richtig und der sagt immer, das ganze Internet ist schlecht und so gefährlich und so böse, weil der natürlich auch dann in den Nachrichten immer die schlimmen Sachen sieht und Trump und so. Man muss immer sagen, nee, das kann man jetzt nicht so sagen. Und das Internet macht auch total viele gute Dinge und es bringt Leute zusammen, die sich sonst nie getroffen hätten und die sich zusammentun können und die sich organisieren können und die zusammen stark sind. Er wird mir das wahrscheinlich nicht mehr glauben in diesem Leben, aber das ist okay. Ich für mich weiß, dass ich da positive Dinge draus ziehen kann. Und ich glaube, Community und Gemeinsamkeit ist so das Beste, was wir machen können, das zu stärken momentan einfach.
Ja, und gucken, dass das Internet auch in Zukunft weiterhin Communities zusammenbringt und halt dieses ganze Schlechte, was es ja auch verursacht, dass das halt eingedämmt wird.
Absolut, ja.
Sophia, du kannst dich jetzt einmal kurz zurücklehnen. Wir gehen jetzt einmal kurz weg vom Thema Ernährung, wobei auch gar nicht so weit weg. Wir sprechen an dieser Stelle im Podcast jetzt immer über ein Klimadilemma, also eine verzwickte Situation, vor die uns die Klimakrise im Alltag stellt. Und Julian und Manuel vom Klima-Newsletter Treibhauspost, die stellen uns jetzt so ein Klimadilemma vor.
Das Klimadilemma.
Manu, wir machen hier ja zum Glück keine Werbung für irgendwelche Marken und Konzerne, aber könntest du mir aus dem Stegreif einmal kurz ein paar Marken aufzählen, die du sofort im Kopf hast?
Leider viel zu viele. Also das Erste, was mir lustigerweise einfällt, ist McDonald's, obwohl ich da nie hingehe. Nike, Apple, Lidl, Starbucks, Coca-Cola, Persil, Milka, Haribo, Nutella, Nestlé.
Danke, danke, danke. Reicht schon. Und wie viele Bäume könntest du so aus dem Stegreif erkennen und aufzählen?
Oh, Ja, gut, halt so die Klassiker, ne? Ahorn, Birke, Buche. Aber es ist auf jeden Fall weniger, muss ich schon zugeben.
Es ist einfach krass, wenn man das vergleicht, dass wir einfach die Natur viel weniger in unserem Alltag haben und uns immer mehr von ihr entfremden. Und da sind wir mittendrin in unserem heutigen Dilemma. Es geht nämlich darum, dass wir die Natur eigentlich mit weitreichenden Maßnahmen schützen müssten, uns aber gleichzeitig komplett von ihr entfremden.
Und dass wir uns mehr mit der Natur verbinden müssten, das ist ja auch super plausibel, gerade wenn man sich mal unsere Lebensweise ansieht, insbesondere in den Städten. Und Julian, bei uns ist ja auch so, wir leben ja beide in Berlin und das ist ja schon krass. Wir sind super viel drin, wir sind super viel am Laptop, alles spielt sich digital ab und wir sind leider auch einfach wenig in der Natur. Und man muss auch sagen, global gesehen leben immer mehr Menschen in Städten und das geht auch mit einer Entfremdung von der Natur einher.
Und es ist ja auch nicht so, dass nur die Biodiversität zurückgeht, sondern gleichzeitig auch unsere eigenen Erfahrungen mit der Natur. Das sieht man auch daran, dass die Natur viel weniger in Filmen und Büchern und in der Musik vorkommt. Da gibt es auch verschiedene Studien zu, die das belegen. Und die Frage ist ja jetzt, was können wir dagegen tun?
Und eine sehr, sehr offensichtliche erste Antwort wäre wahrscheinlich, dass wir mehr Zeit in der Natur verbringen einfach. Das allein würde uns wieder stärker mit ihr verbinden und hätte ganz nebenbei auch noch ganz viele positive Effekte, zum Beispiel auf unsere Zufriedenheit und auch auf unsere Gesundheit.
Voll. Und dann könnte man aber auch überlegen, wie können wir das Ganze noch grundlegender und langfristiger angehen. Und da könnte es helfen, drauf zu gucken, wie wir überhaupt über die Natur denken und vielleicht auch so ein bisschen mal unsere westliche Weltsicht auf die Natur in Frage stellen.
Grob gesagt ist es ja so, dass wir die Natur bislang als leblose Materie wahrgenommen haben und so als eine riesige Ressource, die wir endlos ausbeuten können. Und ich glaube, dass es dabei helfen könnte, wenn wir uns auch an indigenen Weltsichten orientieren. Viele davon verbindet ja, dass sie die Natur so als beseelt betrachten und dass sie nicht nur Menschen, sondern auch nichtmenschliche Wesen wie Personen behandeln und dass diese Personen Würde und Rechte besitzen.
Genau, und das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen ja utopisch, dass vielleicht ein Fluss oder ein Wald Rechte bekommt, aber auf der anderen Seite haben ja auch Konzerne und Unternehmen Rechte. Und ein schönes Beispiel kommt da aus Spanien. Da hat eine Lagune, das Mar Menor, hat da Rechte bekommen. Das wurde zur Rechtsperson erklärt. Und die Lagune kann jetzt mit Hilfe von einem gesetzlichen Vormund eben Verschmutzer verklagen. Und ich finde, das zeigt schon, dass halt solche Gedanken langsam aber sicher auch im globalen Norden ankommen.
Sophia, hat denn Naturverbundenheit auch was damit zu tun, wie wir uns ernähren?
Während wir das jetzt gerade angehört haben, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, was ist meine Verbindung, und mir fallen auf Anhieb zwei Sachen dazu ein. Natürlich dadurch, dass ich unmittelbar mit Lebensmitteln arbeite, die aus der Natur kommen, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Verbindungspunkte, weil ich zum Beispiel auch regelmäßig mal auf Biohöfe fahre, wo Lebensmittel herkommen, die wir verwenden. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr Kichererbsen aus Brandenburg. Das ist ein Klimaanpassungsprojekt, wo dann versucht wird, andere Dinge auch hier anzubauen. Oder wir hatten den sogenannten Populationsweizen von Gut und Bösel. Das ist auch eine nachhaltige Landwirtschaft, wo verschiedene Weizensorten auf einem Feld angebaut werden, um sie resilienter zu machen. Und daraus wurde ein sehr wunderbares Vollkornmehl gemahlen, das auch gut geschmeckt hat. Genau, natürlich ist es domestizierte Natur. Aber um auch noch einmal auf diesen Empathiefaktor zurückzukommen, über den wir am Anfang gesprochen hatten, also wenn man sich zum Beispiel entscheidet, keine Tiere mehr zu essen, ich merke halt, dass meine Verbindung eigentlich dadurch zur Natur wieder, auch wenn ich auch nicht so oft in der Natur oder außerhalb der Stadt bin, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, wahnsinnig gestärkt ist. Also ich habe das jetzt echt nicht übertrieben. Ich habe mit jeder Fruchtfliege mittlerweile Mitleid. Und das ist eine wahnsinnige Sensibilisierung, die manchmal auch ganz schön anstrengend ist. Weil, ne, es gibt auch Stechmücken und Zecken und so. Aber eigentlich empfinde ich auch diese Verbundenheit als totale Bereicherung. Ja, ich glaube, sie würde, wenn das mehr Menschen kultivieren würden, führt das halt auch dazu, dass wir ganz anders umgehen mit unseren Ressourcen.
Ja, oft braucht es ja auch gar nicht viel. Oft ist es ja auch so einfach so ein Shift bei der Aufmerksamkeit. Ne? Wenn man mehr Bewusstsein allein für die Lebensmittel, die wir konsumieren, hat das irgendwie bewusster verarbeitet und isst. Auch dadurch entsteht ja schon eine ganz andere Verbindung mit natürlichen Produkten.
Genau. Es ist ja immer eine Bereicherung, dahin zu gehen, wo Sachen wachsen, sage ich jetzt mal. Es kann auch eine Wildkräuterwanderungen oder Führungen einfach mal dazu beitragen, dass man einfach realisiert, was man alles essen kann, was so im Wald rumsteht. Oder zum Beispiel in vielen deutschen Städten wächst total viel wilde Rauke, also Rucola. Mhm. Ne? Und wenn man einmal das anfängt zu sehen, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Und dann siehst du wirklich fast in jeder Grünanlage, an jeder Straßenkreuzung diesen Rucola wachsen, den man auch im Supermarkt für viel Geld kaufen kann. Und klar, ich würde jetzt nicht empfehlen, den überall zu pflücken, aber man kann ja das auch immer waschen. Oder es gibt auch Seiten wie Mundraub zum Beispiel, die Stadtkarten erstellen, wo gezeigt werden, wo zum Beispiel Obstbäume stehen, die frei zugänglich sind. Also diese Lebensmittelquellen, diese natürlichen, sind auch in der Stadt vorhanden und man hat auch teilweise Zugriff dazu.
Ja, im Mundraub wollte ich auch gerade ins Spiel bringen. Da habe ich auch schon Brombeeren und Bärlauch in Berlin gepflückt. Also es ist wirklich klasse. Und wenn man darüber hinausgehen möchte, man kann auf dem eigenen Balkon was anbauen, wenn man einen hat, oder ein Teil von der Solawi werden, einer solidarischen Landwirtschaft, die ja auch versuchen, einen anderen Bezug zwischen Lebensmitteln und Menschen herzustellen und auch ein anderes Wirtschaftsmodell zu leben. Und da kann man ja auch teilweise dann hinfahren, mitarbeiten. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Absolut, absolut. Und es gibt auch Projekte wie zum Beispiel die Akademie, ne, die dann sich zum Ziel gesetzt haben. Ich glaube, das hehre Ziel ist, dass alle Kinder in Deutschland zumindest einmal auf dem Acker waren, also da ganz viel Bildungsarbeit machen, da wirklich auch wieder so eine Verbindung zu Anbau herzustellen.
Wo wir wieder bei Achtsamkeit werden. Und ich habe an dieser Stelle noch einen kurzen Hinweis für unsere HörerInnen. Wenn ihr nämlich Lust habt auf noch mehr konstruktive Perspektiven zur Klimakrise, dann lest den Newsletter Treibhauspost von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen und ihr könnt ihn kostenlos abonnieren unter www.treibhauspost.de. Den Link gibt es auch wie immer in den Shownotes. Und Sophia, wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Ich wollte dich zum Abschluss als Profi nochmal fragen, hast du einen Tipp für unsere HörerInnen, was sie zu Hause machen können, um beim Kochen weniger Abfälle zu haben?
Also ich habe natürlich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ne? Ich versuche das jetzt mal kompakt zu fassen. Das Buch heißt Zero Waste Küche. Das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, aber um so mal irgendwo anzufangen, ich glaube, es fängt schon beim Einkauf an. Also ein bisschen geplanter einzukaufen. Der gute alte Einkaufszettel, den es früher gab. Wir kaufen einfach manchmal zu viel und zu ungezielt und haben dann einfach zu viel, weil wir dann zum Beispiel auf einmal viel weniger Zeit haben, um zu kochen. Dann auch so Vorräte, also sowohl im Kühlschrank als auch im Vorratsschrank. Wir haben auch meistens schon viel mehr, als wir brauchen. Das heißt, es lohnt sich auch mal Inventur zu machen. Ich mache das auch im Gefrierfach regelmäßig und schreibe dann mal so eine Liste, was da eigentlich noch alles drin rumliegt. Oder ich mache mir im Kühlschrank eine Box, wo ich alles reintue, einmal die Woche, was als erstes verwendet werden muss. Also sich insgesamt mehr Überblick zu verschaffen, ist, glaube ich, schon ein guter Tipp. Ein bisschen auch sein Wissen zu mehren über Lebensmittelpflege, nenne ich es jetzt mal. Also ein bisschen zu wissen, was wie schnell verarbeitet werden muss. Und das Sahnehäubchen ist dann sozusagen noch alles ganzheitlich zu verarbeiten. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man mal irgendwo anfängt. Und es geht jetzt nicht darum, dass jetzt jeder immer alle Gemüseblätter und alle Schalen noch zu einer Gemüsebrühe verkochen muss. Also das ist so die Fleißarbeit. Aber es ist schon cool, wenn du es mal schaffst, kein Brot wegzuschmeißen, weil du zu viel davon hast. Und es vielleicht zumindest schaffst, ein paar Scheiben einzufrieren, bevor es hart wird, oder Semmelbrösel draus zu machen oder Brotlinge.
Ja, da sind wir wieder. Der Kreis schließt sich, würde ich sagen, zum Anfang der Folge. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle, wirklich sehr inspirierende Gespräch, was auch noch Appetit gemacht hat nebenbei.
Genau, und ganz kurz noch, also das Rezept gibt es auf meiner Webseite, ne? Wollte ich nur noch sagen.
Das hätte ich dich im Anschluss gefragt, aber so ist es fairer für alle Beteiligten. Dann können wir das alle jetzt fleißig nachkochen. Und ich danke euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Vielleicht schickt ihr diese Folge an eine Köchin oder einen Feinschmecker aus eurem Umfeld. Bis dahin, eine hoffnungsvolle Zeit. Tschüss.